Ja, wer mich kennt, der weiß, was am Anfang immer kommt. Wir Christen sind ja fröhliche Leute und haben viel Humor. Hören Sie einfach mal auf diese Geschichte. Der Bischof predigt bei einer Versammlung über die Geschichte des Propheten Jona. Kennen wir alle. Glauben Sie denn wirklich, zweifelt einer der Zuhörer, dass Jona vom Wal verschlungen wurde und 3 Tage in seinem Bauch gelebt hat? Ich will Jona fragen, antwortet der Bischof dem Zweifler, sobald ich im Himmel bin. Falls er dort ist, stichelte der Ungläubige. Falls nicht, können Sie ihn ja fragen. Liebe Gemeinde, wer von Ihnen war mit seinen Kindern oder Enkelkindern schon mal in der gläsernen Kuppel des Jenice in Dresden? Wir haben das mehrmals gemacht und genossen. Wenn alte Geschichten aus dem Orient auf wunderbare Weise erzählt wurden, wunderbare Geschichtenerzähler. Sowohl Kinder als auch Eltern oder Großeltern lauschten gespannt dem Erzähler aus dem Orient. Auch bei dem heutigen Predigttext handelt es sich um eine solche alte Geschichte aus dem Orient. Wenn man manchen Bibelforschern glauben will, wurde diese Geschichte, die ich Ihnen gleich vorlese, wie übrigens die gesamte Schöpfungsgeschichte, zu einer Zeit aufgeschrieben, als das Volk Israel rund 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft, also so etwa 600 Jahre vor Christus, verbrachte. An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten, schluchzt der Beter im Psalm 137. Es handelt sich hier um eine Bildersprache aus damaliger Zeit, eine wunderbare Geschichte, mit dem einzigen Ziel niedergeschrieben, auch in der Gefangenschaft, die Erinnerung an ihren wunderbaren Gott wachzuhalten. So lesen wir weiter im Psalm 37, vergesse ich dein Jerusalem, so werden meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke. Die Gefahr war in der Tat groß, dass sie ihren Gott vergessen. Und Bilder, das wissen wir alle, vermögen mehr zu sagen und sich besser einzuprägen als viele Worte. Und es wäre deshalb falsch, diese wunderbare Geschichte wörtlich oder gar historisch verstehen und deuten zu wollen. Damit würde ich sie letztlich kaputt machen und unseren wunderbaren Gott und Schöpfer für uns vielleicht allzu klein und menschlich machen. Und davor sollten wir uns hüten. Und obwohl man diese Geschichte, wie viele andere in der Bibel kennt oder meint zu kennen, sonderbar, wenn man sie langsam liest, hört und neu darüber nachdenkt, geschieht sie wie zum ersten Mal. Das hat mit ihm selbst zu tun, mit dem Geheimnis unseres wunderbaren Gottes. Diesem Geheimnis möchte ich mit Ihnen heute Morgen auf die Spur kommen. Ich lese aus 1. Mose 3, ab Vers 1 bis 19, überschrieben in der Lutherbibel mit der Sündenfall. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott etwa gesagt haben, ihr sollt nicht essen von all den Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, da hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er sogar eine Lust für die Augen ist, verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß davon. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochteten Feigenblätter zusammen und machten sich eine Lendenschürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam und Eva versteckten sich vor dem Angesicht Gottes zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Abraham und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich versteckt. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, die gab mir, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe und sprach, du sollst davon nicht essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und Staub und zu Staub kehrst du zurück. Vater im Himmel, so schenke uns nun das richtige Hören, das richtige Verstehen und das richtige Tun. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein langer Text. Und da steckt so viel drin, dass es mir natürlich unmöglich ist, auf alles einzugehen. Da bräuchten wir viel mehr Zeit dazu. Da würde der Sonntagsbraten kalt. Ich möchte mich deshalb auf einige Streiflichter beschränken und aufzeigen, worum es im Kern in dieser Geschichte geht. Da ist zunächst der Ort des Geschehens, der Garten Eden. Eden, die biblische Bezeichnung für das Paradies. Im damaligen Orient hatten nur Herrscher riesige und wunderschöne Gärten. Vielleicht hatte der Erzähler ein solches Bild vor Augen. Ein Sinnbild für Gottes Schöpferkraft, seine große Güte und Liebe zu uns Menschen. Einfach ein wunderbarer Ort, alles im Überfluss. Kein Mangel, alles wunderschön, genießen pur. Darunter unzählige Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, wie es ein paar Zeilen vorher beschrieben wird. Also ein Ort voller Lebensfreude, geschenkt von Gott. Und in der Mitte des Gartens der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der war für Adam und Eva tabu. Klare Ansage und Warnung von Gott. Hier müsst ihr mir einfach vertrauen, dass dieses Verbot für euch gut ist. Übrigens gab es noch einen zweiten für Eva und Adam verbotenen Baum, der Baum des Lebens. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann ist da plötzlich diese Schlange. Die war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, lesen wir im Text. Luther überschrieb das dritte Kapitel mit der Sündenfall. Andere Bibelübersetzungen mit Versuchung durch den Teufel. Der Teufel wird da immer mal wieder rein interpretiert, obgleich er im gesamten Abschnitt, in der gesamten Tora nicht einmal auftaucht. Die Schlange galt damals und heute als listig, raffiniert, klug. Jesus selbst gab mal seinen Jüngern, als er sie aussandte, den guten Rat mit: Seid listig wie die Schlangen. Die schleichen daher, zischen, haben eine gespaltene Zunge. Mit gespaltener Zunge könnte man auch übersetzen: Lügen. Und manche Arten verfügen sogar über ein absolut tödliches Gift. Übrigens auch Worte können manchmal wie ein tödliches Gift wirken. Die Schlange steht hier sinnbildlich für Gedanken, die uns einflüstern und unser Herz vergiften. Johannes spricht in seinen Briefen deshalb wiederholt von den Gefahren und Versuchungen aus dem Innern der Gemeinde heraus, aus dem Anderen, aus mir selbst. Und was kommen da manchmal für schlimme und böse Gedanken in uns hoch? Woher und beeinflusst durch was auch immer? Und genau diese Bildersprache müssen wir uns vergegenwärtigen, hier in Form der Schlange, symbolisiert durch die Schlange, voller Hinterlist, Tücke und Verlogenheit. Sonst verstehen wir das Geheimnis dieser Geschichte nicht. Und da kommt dieser raffinierte, ich möchte es mal nennen, Angriff auf Evas und Adams Schwachstelle. Wenn die Schlange sagt: Nein, nein, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dem verlorenen Baum der Erkenntnis isst. Ganz im Gegenteil, euch werden vielmehr die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott. Wissen, was gut und böse ist. Reizt euch das nicht? Beflügelt das nicht eure Fantasie? Und im Übrigen, wie kann Gott es gut mit euch meinen, wenn er euch das Beste nicht gönnt, es euch vorenthält? Und da plötzlich wird der wunderbare Garten Eden zur Nebensache und das Verbotene dieser eine Baum gerät in den Vordergrund. Das Verbotene hat uns Menschen immer schon gereizt. Wir machen heute Multimedia. Sie sehen jetzt mal ein kleines Videoclip, wie das bei kleinen Kindern schon anfängt. Das Verbotene reizt auf ganz besondere Weise. Jetzt hoffen wir, dass das klappt.
In einem Freizeitpark gibt es eine Sonderaktion für Kinder. Kostenlos naschen. Nur die Sache hat einen klitzekleinen Haken.
Schau, jetzt habe ich den Mohrenkopf für dich. Und den darfst du auch essen. Aber ich gehe jetzt kurz raus, ja? Und wenn du wartest, bis ich wiederkomme, würde ich dir noch einen zweiten geben. Bis gleich. Und dann kriegst du einen zweiten von mir, wenn du das schaffst zu warten.
Halt nicht mehr länger aus. Wunderschöne Mohrenkopf, der ist für dich.
Wäre auch für die Kinder, die jetzt im Kindergottesdienst sind, vielleicht ganz interessant gewesen. Ja, das Verbotene. Und erst die Vorstellung, Gott gleich zu sein, auf Augenhöhe mit dem Schöpfer, über Gut und Böse, ja am Ende sogar über das Leben entscheiden zu können. Auch das reizt die Menschen bis heute. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Verlockend. Die Versuchung fängt oft mit den Augen an. Die Aussicht ist aber einfach auch verlockend. Das will ich auch. Das fehlt mir noch. Und die Werbung macht sich diese Schwachstelle in uns gnadenlos zunutze und verdient Abermilliarden mit dem Suggerieren, was uns fehlt, um Lebensglück zu haben. Das brauche ich unbedingt noch und so weiter. Ich habe mal einen Bericht gelesen, in Amerika lassen sich Menschen für unvorstellbar viel Geld einfrieren, um irgendwann wieder aufgetaut zu werden, wenn die Medizin dann soweit ist. Und sie nahm von der Frucht, aß davon, gab Adam auch davon und der aß auch. gemeinsam sündigt es sich bisweilen besser. Und wenn es sogar viele machen, kann es ja nicht so schlimm sein. Seien wir mal ehrlich, ich bin da auch ehrlich zu mir selber. Wir sind ganz gut darin, Sünde mal zu verharmlosen, zu bagatellisieren oder vielleicht sogar klein oder wegzureden. Nur einer, der nimmt es sehr ernst mit der Sünde, der heilige Gott. Er nahm es sogar so ernst, dass er in seinem Sohn ans Kreuz gegangen ist, für deine und für meine Sünden. Wir sind in der Passionszeit und gehen auf Karfreitag zu. Da werden wir uns daran wieder erinnern. Und die Schlange, die hat sich derweil aus dem Staub gemacht, ist davongeschlichen, wie es eben ihre Art ist, eine Stinkbombe zu legen und sich dann aus dem Staub zu machen. Sie hatte jedenfalls erfolgreich gearbeitet. Und jetzt war plötzlich alles anders, aber nicht so, wie die Schlange versprochen und sich Adam und Eva vielleicht gedacht hatten. Auf einmal war nämlich alles fremd. Auch das vorher Vertraute. Adam und Eva werden sich fremd und Gott wird ihnen fremd. Bislang rannten Adam und Eva nackt durch den Garten Eden völlig normal. Jetzt bemerken sie, um Himmels Willen, wir sind ja nackt. Wie hängt das denn zusammen? Schauen wir uns dazu mal kurz Johannes 21 an. Für mich eine der schönsten und hellsten Geschichten im gesamten Neuen Testament. Jesus begegnet nach seiner Auferstehung seinen Jüngern am See Genezareth. Jesus stieg in das Boot des Petrus, aber er wusste nicht, dass es Jesus war. Und die Netze waren plötzlich wider Erwarten voll. Da war schon mal was vor 3 Jahren, so eine ähnliche Geschichte. Und als Petrus plötzlich hörte, dass es der Herr war, was macht er? Gürtet sich sein Hemd um, denn er war nackt und warf sich ins Meer. Er war nackt. Da kommt es wieder, nackt. Schämte sich, da war was Dunkles. Da stand ihm auf einmal sein Versagen wieder vor Augen. 3-mal hat er seinen Herrn vor einer einfachen Marktfrau verleugnet, um seine eigene Haut zu retten. Und wer von uns kennt nicht solche Augenblicke, wo man sich lieber verstecken möchte, wo einem die Schamröte ins Gesicht steigt, wo man sich ja regelrecht entblößt fühlt, wenn Schuld hochkommt, wenn Schuld ans Licht kommt, äußerst unangenehm. Und genau so müssen sich Adam und Eva gefühlt haben. Und sie flochteten sich aus Feigenblättern Lendenschürzen und versteckten sich vor Gott. Darf ich wiederholen? Sie versteckten sich vor ihm. Da kann man ja mal fragen, was ist denn hier passiert? Der Baum der Erkenntnis steht sinnbildlich für die von Gott gesetzte Grenze zwischen Gott und Menschen, zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Ewigem und Vergänglichem und ist deshalb notwendig. Weise, klug, gesund und heilsam ist es deshalb, wenn wir die Entscheidung über Gut und Böse, über das Lebensfördernde und das Lebensschädigende, getrost und voll Vertrauen dem überlassen, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns Menschen geschaffen hat. und der uns liebt und genau deshalb diese Grenze gesetzt hat. Fragen wir uns mal, wie würde eine Welt wohl aussehen, wenn der Mensch diese Grenze überschreiten würde? Gott wünscht sich eine innige Beziehung zu uns. Der lebendige Gott wünscht sich eine Beziehung zu uns Menschen. Und wir wissen alle aus Beziehungen, eine gute Beziehung funktioniert nur, wenn man Rücksicht aufeinander nimmt und Grenzen respektiert. Adam und Eva haben diese Grenzen nicht respektiert und so die Beziehung zu Gott kaputt gemacht. Und schließlich sehen wir hier, dass sich die Trennung von Gott meistens nicht schlagartig, sondern schleichend, Stück für Stück vollzieht, ohne dass ich es merke. Ich habe das im Freundeskreis selber schon leidvoll erfahren. Drum sei immer wachsam in deiner Beziehung zu Gott und wie bei jeder anderen Beziehung auch pflege deine Beziehung zu Gott. Ich komme zum Schluss mit einem letzten Gedanken. Und Gott ging am Abend im Garten umher und rief immer zu: Wo bist du, Adam, wo bist du? Klammer auf, er wusste doch ganz genau, wo er ist. Klammer zu. Wieder ein schönes Sinnbild. Auch wenn wir großen Mist gebaut haben, wenn wir große Schuld auf uns geladen haben, wenn wir die von Gott uns gesetzte Grenze mal wieder überwinden wollen, Hochmut. Gott lässt uns nicht fallen. Auch wenn wir uns für den falschen Weg entscheiden und uns von ihm entfernen und uns sogar vor ihm verstecken. Und er ruft uns dabei sogar bei unserem Namen. Peter, Helga, Hermann, wo bist du, wo willst du hin? Ist das nicht wunderbar? Wir haben einen Gott, der uns nicht fallen lässt, der uns sogar aus lauter Liebe hinterherrennt. Oder wenn wir uns das Bild vom verlorenen Sohn vergegenwärtigen, entgegenrennt, auch wenn der so viel Mist gebaut hat. Apropos Mist, auch wenn wir mal Mist gebaut haben, Gott macht aus unserem Mist sogar noch Dünger. Amen.